Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Am 14. März 1883, heute vor genau 125 Jahren, starb Karl Marx im Alter von knapp 65 Jahren. Kein Denker der Neuzeit hat in einem solchen Umfang und über eine solche Zeitspanne hinweg Aussagen und Prognosen hinterlassen, die so bedeutend und folgenschwer waren und die zu einem beachtlichen Teil immer noch zutreffen. Vieles ist seitdem geschehen: Revolutionen, Kriege, Krisen, Wirtschaftswunder, Globalisierung und Terror. Man hatte das Denken dieses Mannes als überholt geglaubt, seine Botschaft fast belächelt. Eine Klassengesellschaft, die gibt's doch längst nicht mehr. Marx hat nachgewiesen, dass in dieser Gesellschaft die Menschen vor allem ihre Selbstentfremdung produzieren, den Reichtum ihrer Lebensvielfalt auf einen Reichtum an Geld und Lebenseinfalt reduzieren und dass ihre Krisenhaftigkeit keine zufällige Erscheinung ist, sondern eine zwangsläufige Tendenz, die durch das Krisenmanagement der bürgerlichen Administrationen nicht wirklich zu beheben ist, sondern zunehmend verschärft wird. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist inzwischen global und eklatant. Ein Fünftel der Menschheit besitzt fast 90% des Weltvermögens, das ärmste Fünftel der Menschheit gerade mal 1%. In Deutschland wächst fast jedes sechste Kind in Armut auf, weil seine Eltern von Hartz IV leben müssen. Und jeder zehnte Rentner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Von Verwahrlosungen in den Familien der Ärmsten ist immer öfter die Rede. Derweil bekommen Manager Monat für Monat gigantische Vermögen, auch wenn sie oder gerade weil sie viele Arbeitsplätze ruinieren. Karl Marx hatte diese Aufspaltung des Reichtums schon lange beschrieben, die Widersprüche des Kapitalismus erfasst, seine Phasen analysiert und Kriege und Barbarei prognostiziert. Er hatte die Globalisierung so vorausgesagt, wie sie auch eingetroffen ist. Ich zitiere aus dem Kommunistischen Manifest: Die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften, andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. Der Widerstand gegen herrschende Politik fand in Marxens Lebenswerk immer wieder Darstellungen und Analysen, welche die Probleme der Menschen mit den Formen der Macht auf den Punkt brachten. Er war oft die einzige Grundlage wesentlicher Erneuerungen, zum Beispiel in den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, in der Sozialgesetzgebung der westlichen Länder oder auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder in der Revolte der Studenten und den Arbeiterbewegungen in den letzten 160 Jahren. Aber die wesentliche Bedeutung des Werks von Karl Marx liegt nicht daran, dass er gute Ideen zur Erneuerung der Welt gehabt hatte oder dass er Organisationsformen notwendiger Revolutionen wirklich richtig begründet hätte, die auch heute noch umzusetzen wären. Sie liegt darin, dass er das Wesen dieser Gesellschaft bis ins Mark dargestellt und ihre Konsequenz als Geschichtsprognose in einer äußerst prägnanten Dimension dargelegt hat, die sich bis heute bewahrheitet. Mit der Kritik der deutschen Ideologie und der Geisteswissenschaften hatte er sein Werk begonnen und wurde zu einem sozialistischen Wissenschaftler, der den historischen Materialismus als Grundlage des wissenschaftlichen Denkens, als Darstellung der Dialektik der bürgerlichen Lebensverhältnisse entwickelte. Durch die Kritik des verkehrten Denkens der bürgerlichen Vernunft und Wissenschaft, durch die Kritik ihrer Gedankenabstraktionen, der Philosophie, war er zur Kritik einer verkehrten Welt, einer Welt der realen Abstraktion, dem Verwertungsverhältnis einer politischen Ökonomie gelangt. Er analysierte diese Gesellschaft als Form eines verselbstständigten Eigentums, als widersprüchliche Form des Privateigentums und arbeitete ihren Begriff wissenschaftlich aus, der als Wert selbst ein Wertwachstum bestimmt, das sich von den Menschen entfernt und als Entfremdungsmacht sich gegen sie kehrt. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, worin der Mensch nicht Subjekt seiner Geschichte, sondern einem Prozess unterworfen ist, in welchem er sich von seinem Wesen und seiner Natur immer mehr entfremdet und dieses eher verarmt, als es zu entfalten und zu bereichern. Diese Selbstentfremdung muss die Basis aller reellen Wissenschaft sein, so Marx, denn was ist Wissenschaft anderes als die Erkenntnis eines allgemeinen Wesens, welches die Menschen objektiv in einer Form bedrängt, worin es nicht unmittelbar als deren Inhalt erscheinen kann?
Marx hierzu: Alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Und ihre Logik kann daher nicht in ihrer Anschauung selbst begründet sein. Der wissenschaftliche Begriff besteht nicht aus dem Verallgemeinern von Anschauungen, sondern aus der Notwendigkeit des Begreifens eines ungreifbaren Wesens. Zitat Marx: Dies Begreifen besteht nicht, wie Hegel meint, darin, die Bestimmungen des logischen Begriffs überall wieder zu erkennen, sondern die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen.
Wir sind die modernen Barbaren, wir rücken Mann für Mann in unüberwindlichen Scharen, in schwellenden Scharen heran. Wir kommen mit Hammer und Meißel, wir kommen mit Letter und Buch, wieder der Menschheit Geißel, wieder den goldenen Fluch. Wir sind die modernen Vandalen, wir wandeln wuchtig und schwer in eisenbeschlagenen Sandalen die Pfade der Zukunft daher. Wir schreiten mit dröhnendem Schritte durch die goldenen Pforten der Zeit. Wir wandeln Ordnung und Sitte, Gesetz und Gerechtigkeit. Wo wir kommen, zischen die Wogen einer untergehenden Welt. Wo wir kommen, werden im Bogen die Himmel des Lebens erhellt. Es zittert und ächzt durch die Weiten der verwahrlost öden Kultur. Es donnert und blitzt, wo wir schreiten, und Befruchtung dampft unsere Spur. Wir sind die Vandalen der Milde, wir sind die Barbaren des Rechts. Wir führen die Freiheit im Schilde, die Freiheit des Menschengeschlechts. Modernen Barbaren, moderne Barbaren, oh nein, wir wollen die roten Husaren, Husaren der Menschheit sein.
Dieses Lied hat Nathan, ein junger Münchner Künstler, extra für diese Sendung gemacht. Nathan macht Lieder aus der Lyrik altbekannter Dichter wie Brecht, Heine, Nietzsche, Hauptmann, Hölderlin und vielen anderen. Der Gesang der Barbaren ist nach einem Gedicht von Karl Heinrich Henkel komponiert. Henkel war seinerzeit ein Dichter mit großem Engagement für die Arbeiterbewegung in Deutschland. Er starb 1929 am Bodensee.
Lora!
Lora München.
Der Münchner Querfunk für Querdenker,
Querhörer,
Querköpfe,
Querulanten
und andere schräge Vögel. Lora!
Ausgangspunkt der marxistischen Ökonomie ist die Erkenntnis, dass die Kräfte und Mächte, die den Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft bilden, sich nicht in der gesellschaftlichen Form verwirklichen, die ihrem Inhalt entspricht. Im Gegenteil, sie werden von der Form beherrscht, in der sie erscheint. Der Inhalt des gesellschaftlich erzeugten Reichtums ist Objekt einer politischen Formbestimmung menschlichen Eigentums, welche wesentlich auf dem Raub ihrer realen Gesellschaftlichkeit gründet, Privateigentum. Was die Menschen von ihrem Leben gebrauchen, was sie von der Warensammlung nutzen, in welcher der Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft erscheint, können sie nur privat für sich erwerben, was sie aber dazu beitragen, dass Waren entstehen, das vermittelt ihnen diese Gesellschaft als Lebensnotwendigkeit, als Zwang, durch Arbeit ein gesellschaftliches Mittel, also Geld, zu erwerben, um privat existieren zu können. Die Getrenntheit von Privatem und Gesellschaftlichen macht einen Antagonismus aus, in welchem sich nicht nur das Leben der Menschen in solcher Gesellschaftsform gestaltet, sondern ihre Verhältnisse zueinander und zu sich selbst, zu ihren Bedürfnissen und zu ihrer Arbeit selbst verkehrt. Kurz, ihr gesamter gesellschaftlicher Verkehr erscheint unter einer Sachgewalt, die sich hinter dem Rücken der Menschen durchsetzt und stärker zu sein scheint als ihre gesellschaftliche Gestaltungsmacht. Marx beschreibt das als Warenfetischismus in seinem Buch Kapital Band 1. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen.
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Durch das Tauschverhältnis der Waren vertauscht sich auch das Verhältnis ihrer Produzenten. Es verkehrt sich nicht nur der Gebrauchswert in einen Geldwert, sondern die konkrete Arbeit in eine abstrakte Arbeit. Und die Geschichte ihrer Produktivkraft gerät zur Entwicklung einer Ökonomie, worin sich ihr Wesen, also ihr Interesse, jeden Arbeitsaufwand zu minimieren, selbst verkehrt zu einem politischen Wesen der abstrakten Arbeit. Je besser die Technologie ausgereift ist, je verfeinerter ihr Vermögen zur Minimierung des Arbeitsaufwands beiträgt, je geringer also die durchschnittliche Arbeitszeit zur Herstellung der Produkte wird, je geringer der Arbeitsaufwand zu bewirtschaften ist, desto mächtiger wird die gesellschaftliche Verfügungsmacht über die Arbeit, das Kapital. Marx beschreibt das auf den ersten Seiten seines Hauptwerks: Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert. Die Wertgröße einer Ware
wechselt also direkt wie das Quantum und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirklichenden Arbeit. Die organische Produktivität der Arbeit und die Wertgröße, die sie bildet, stehen in einem umgekehrten Verhältnis zueinander. Dieser Widerspruch erzeugt zwangsläufig widersprüchliche Beziehungen in allen Verhältnissen, die diese Gesellschaft ausmachen und bilden. Nicht, weil Technologie selber Kapital wäre, sondern weil die damit erzeugten Produktmengen dem Widerspruch der Wertquanten in ihrer Wertform folgen und diesen veräußern, die gegensätzliche Qualität der Wertsubstanz im einzelnen relativen Dasein als Gebrauchswert und seiner allgemeinen unmittelbar gesellschaftlichen Form im Geld. Wo menschlicher Arbeitsaufwand durch Technologie reduziert wird, wird daher nicht auch allgemein menschliche Arbeitszeit reduziert, sondern wird die einzelne Arbeitskraft entwertet und relative Überbevölkerung, also Arbeitslosigkeit, erzeugt. Die Verbilligung der Arbeit kann daher durch Verschärfung der Konkurrenz der Arbeitnehmer oder immer auch durch Mehrarbeit der Arbeitenden und Aussonderung von Arbeitskräften und durch verschärfte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen erzwungen werden. Statt dass sich der Reichtum an Produkten für die Menschen gesellschaftlich vergrößert, wird der private Lebensstandard des weitaus größten Teils der Bevölkerung allgemein reduziert. Und damit schließlich kommt die Verwertungsgesellschaft auf Dauer selbst nicht klar, weil die Masse der ihr notwendigen Wertproduktion nicht mit der Masse des Absatzes wachsen kann und sich daher Verwertungskrisen auf den Absatzmärkten und irgendwann auch der Geldmärkte ergeben. Der immanente Zwang des Kapitals zum Wertwachstum, also aus Wert mehr Wert zu bilden und anzueignen, aus Geld mehr Geld zu machen, kehrt sich als Gewalt gegen die Menschen und die Natur, weil sie eine Produktion entfaltet, deren Produkte Bedarf und Möglichkeiten der Menschen übersteigt. Im dritten Band des Kapitals fasst Marx dies wie folgt zusammen: Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumptionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde. Infolge hiervon kommt es zu einer Anhäufung von Geld, das nicht mehr über Gebrauchsgüter zirkuliert oder in der Investition von Produktionsmitteln zur Anwendung kommt. Das führt zu einer Geldexpansion von überflüssigem Kapital, das sich auf den Kapitalmärkten verselbstständigt und sich dort so lange rumtreibt, wie es noch als Spielgeld taugt, als Geld, womit reale Existenzen verspielt werden. Solches Kapital macht heute bereits 98% des Geldes auf der Welt aus. Die Konsequenzen sind bekannt. Arbeitsplätze werden der Spekulation geopfert und Betriebe zerstört, obwohl diese aus Sicht der Güterproduktion bestens funktionieren. Auf der anderen Seite türmen sich die Existenzprobleme und Mindereinnahmen aus realen Verhältnissen zu gigantischen Staatsverschuldungen auf, die nichts anderes als eine über die Generationen hinausgreifende Arbeitsverpflichtung für Steuergelder darstellen. Die Menschen müssen dem Verwertungsprinzip immer größere Anteile ihrer Lebenssubstanzen überlassen, weil das Kapital sich nur als Mehrprodukt veräußern kann, das als Mehrwert gesellschaftlich existiert. Es betreibt also die sinnlose Potenzierung einer gesellschaftlichen Macht gegen die Menschen, weil der Wert des in Kapital veräußerten Privateigentums eine fremde Macht des menschlichen Eigentums verkörpert. Als ein dem Menschen entfremdetes eigenes Vermögen ist es alleine die Wertform einer Sache, die selbst keine organische Sache mehr ist, sondern ausschließlich politische Macht des Kapitals darstellt. Sie begründet sich nur noch aus der Rechtsform des Besitzes und vermittelt sich durch Sachen, die als Produkte der Arbeit längst amortisiert sind oder überhaupt nur Besitzrecht darstellen, zum Beispiel in der Pacht, bei Mieten, Lizenzen und Kommunikations- oder Verkehrsgebühren. Doch wie konnte es dazu kommen, dass sich diese Erkenntnis bis heute nicht gesellschaftlich umsetzen ließ? dass vielfach von Revolutionen und neuer Gesellschaft gesprochen wurde, aber niemals eine wirkliche Überwindung der Staatsgewalten und Mächte der abstrakten Formationen gelungen war. Im Gegenteil, was sich als notwendige Macht zur Überwindung des Kapitalismus ausgegeben hatte, der sogenannte sozialistische Staat, war zu einem erschreckenden Ebenbild, zu einem miefigen und kitschigen Abklatsch des kapitalistischen Staats geworden, der eher an dessen Endform, dem faschistischen Staat, erinnerte, als dass er eine humanere Gesellschaftsform sein oder entwickeln konnte. Was war da geschehen? Um die Kritik der politischen Ökonomie umzusetzen, müssen ihre Grundlagen klar vermittelt sein und Organisationsformen eines Widerstands gegen die kapitalistische Gesellschaft gefunden werden, durch welche der Arbeitsprozess zum einen zum Träger des menschlichen Fortschritts gewendet wird und sich zugleich für alle Menschen gleichermaßen politisch und ökonomisch darstellen lässt. Ökonomisch, indem der Arbeitsaufwand sich nach den vorhandenen Bedürfnissen richtet und sich gleichmäßig unter den Menschen nach dem Vermögen ihrer Kraft und ihrer Fähigkeiten aufteilt. Politisch, indem die Menschen sich über ihre Bedürfnisse gesellschaftlich verständigen und den Willen durchsichtig gestalten, der zu deren Verwirklichung nötig ist. Es geht dabei also um die Verwirklichung einer Ökonomie, die sich politisch als das erklärt, was sie für die Menschen auch wirklich ist, die Produkte und Mehrprodukte erzeugt, welche von den Menschen gebraucht und gewollt werden und worin sie miteinander alle auf Augenhöhe leben und zusammenwirken und auseinandersetzen können. Man kann sich dabei nicht auf die Institutionen der herrschenden Wirtschaft, der Banken, des Staates und der Kommunen verlassen. Es geht hierbei nicht alleine um eine rein quantitative Verbesserung des Lebensstandards, um mehr Geld und weniger Arbeitszeit, um die Wahl oder Abwahl der besseren Versprechungen, um eine repräsentative Demokratie in einem Parlament des Wohlmeinens anstelle der Korruption und auch nicht um verbesserte Organisationsformen einer Volkswirtschaft, die nichts anderes als Kapitalwirtschaft sein kann. Es geht um eine wirklich ökonomische Demokratie, um einen Verein wirklich freier Menschen, worin die Not des Bedarfs und der Wille zu seiner Behebung gesellschaftlich durchsichtig vermittelt wird und wirklich menschlicher Reichtum, das heißt Lebensvielfalt, sich gestalten und qualitativ wie quantitativ in gleicher Weise ausbreiten kann. Es geht also nicht um die bloße Verbesserung der alten Gesellschaftsformen, auch nicht um die Konstruktion einer neuen Gesellschaft, eines neuen Staates, einer neuen Arbeit oder neue Bedürfnisse, sondern allein um die Bekämpfung aller Entfremdungsmächte der alten Gesellschaft, einen Kampf der Menschen gegenüberkommene Lebensverhältnisse, welche anachronistisch sind, um die Überwindung abstrakter Strukturen und Hierarchien. Es geht um die, nochmal zitiere ich Marx, Beseitigung der Staatshierarchie überhaupt und Ersetzung der hochfahrenden Beherrscher des Volkes durch jederzeit absetzbare Diener, der Scheinverantwortlichkeit durch wirkliche Verantwortlichkeit, dass sie dauernd unter öffentlicher Kontrolle arbeiten.
Dies kann sich aber nicht innerhalb eines Staatswesens ereignen, weil dieses notwendig seinen Inhalt jenseits seiner Verfassung in der ökonomischen Form der Gesellschaft hat. Es bedeutet im Wesentlichen die Aufhebung der Klassenkämpfe, also der Verwirklichung eines Arbeitsprozesses, der zu gesellschaftlichem Eigentum, zu Eigentum für die Individuen und der Gesellschaft als Gesamtheit des Zusammenwirkens von Menschen führt und von daher wirklich gesellschaftlichen Reichtum darstellt. Ein solches gesellschaftliches Verhältnis muss selbst das wesentliche Moment eines Gemeinwesens sein. Und dies zu erreichen, macht die Schwierigkeit der bisherigen Geschichte aus, auch weil es mit vielen Vorstellungen versehen worden war, die nicht richtig durchdacht oder auch falsch übernommen worden waren. Allerdings mussten auch schon Marx und Engels eigene Formulierungen überwinden, die besonders das Verhältnis zum Staat überhaupt betrafen. Engels wies im Vorwort zur englischen Ausgabe des Kommunistischen Manifests von 1888 darauf hin, dass es nicht darum gehen könne, dass, Zitat, die Arbeiterklasse die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann. Und Marx warnte geradezu empathisch in seinem Text zum Bürgerkrieg in Frankreich vor einer zentralisierten Staatsmaschinerie, die mit ihren allgegenwärtigen und verwickelten militärischen, bürokratischen, geistlichen und gerichtlichen Organen die lebenskräftige bürgerliche Gesellschaft wie eine Boa Constrictor umklammert. Zitat: Alle Revolutionen vervollkommneten nur die Staatsmaschinerie, statt diesen ertötenden Alp abzuwerfen. Die Fraktionen und Parteien der herrschenden Klassen, die abwechselnd um die Herrschaft kämpften, sahen die Besitzergreifung und die Leitung dieser ungeheuren Regierungsmaschinerie als die hauptsächliche Siegesbeute an. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stand die Schaffung ungeheurer stehender Armeen, eine Masse von Staatsparasiten und kolossaler Staatsschulden.
Was willst, Glück oder Geld? Da gibt's für ihn nur eins, was wirklich zählt. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Und das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Paula, es ist zwar traurig, aber es ist wahr. Das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt für dich, ist Geld. Tweet up, tweet up, tweet.
Die so viel zitierte Diktatur des Proletariats, einem Begriff, der ursprünglich nicht von Marx kam, der wohl aber von ihm verwendet wurde, sollte die Metaphorik einer Entgegensetzung zur Diktatur des Kapitals sein, allerdings als eine Umkehrung der Klassengesellschaft. Man sollte sich darunter so etwas vorstellen, wie es dereinst die Pariser Kommune war, schrieb Engels, eine Art Übergangsgesellschaft, in den Zeiten der politischen Überwindung überkommener Machtverhältnisse. Doch kann eine solche Phase überhaupt aus einer reinen Negativform bestimmt werden? In der Geschichte hat es dies noch nie gegeben. Immer waren nach den Revolutionen neue gesellschaftliche Inhalte verwirklicht worden, die sich zwar in der überwundenen Gesellschaft entwickelt hatten, deren Form aber vollständig aufgehoben war. Eine Diktatur des Proletariats ist selbst schon als Begriff eine Absurdität, kann es doch nur ein Begriff des Klassenkampfs selbst sein und diesen niemals beenden. Warum auch sollte das Proletariat diesen Kampf jemals beenden, wenn es im Besitz der Gewaltmonopole des bürgerlichen Staats ist, wie es zuvor das Kapital war? Zur Aufhebung des Klassenkampfs kann der Staat nicht funktionieren, weil er alleine schon durch seine politische Bestimmung als Formation eines Willens niemals was anderes als ein bürgerlicher Staat sein kann. Und das hatten Marx und Engels auch begriffen und niedergeschrieben. Es muss um etwas anderes als um eine bloße Umkehrung einer Diktatur gehen. Es zeigt sich, wie nötig ein Wissen um die inneren Zusammenhänge des Kapitalismus ist. Er geht doch nur hieraus ein folgerichtiges Handeln. Die massiven Fehler der Arbeiterbewegung waren in dieser Gier nach politischer Macht begründet, die Lenin schließlich dazu veranlasst hatten, von einer Inbesitznahme des Staats durch die Arbeiterklasse zu reden und auch danach zu handeln. Er schloss in seinem Text Staat und Revolution, dass das, Zitat, Zerbrechen der bürokratisch-militärischen Maschinerie des bürgerlichen Staats überhaupt, Zitat, die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletariats, Zitat Ende, sei und es also vor allem um eine geschichtliche Pflicht, um eine Aufgabe der proletarischen Politik gegen die bürgerliche Staatsgewalt gehen müsse, die vor allem daraus besteht, an seine Stelle eine eigene Administration, die Partei der Arbeiterklasse zu setzen. Hierdurch sei die Arbeiterklasse befreit. Der Stalinismus war eine klare Konsequenz hieraus. Josef Stalin schloss daraus die administrative Einfältigkeit und in Anbiederung an Lenin die ewige Machtbestimmung der kommunistischen Partei. Er schreibt: Die Frage der Macht ist die Grundfrage jeder Revolution, meint Lenin. Bedeutet das, die Sache sei damit abgetan, dass man die Macht ergreift, sie an sich reißt? Nein, keineswegs. Die Machtergreifung ist nur der Anfang. Die in dem einen Lande gestürzte Bourgeoisie bleibt aus vielen Gründen noch lange Zeit stärker als das Proletariat, von dem sie gestürzt wurde. Deshalb kommt alles darauf an, die Macht zu behaupten, sie zu festigen, sie unbesiegbar zu machen. Zitat Ende. Das sind Formulierungen, die denen zu Hitlers Endsieg ungemein ähnlich klingen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Die großen Überschriften bringen alle.
Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben.
Radio Lora erzählt das Kleingedruckte.
Menschen haben keine Ahnung, darum hier die Warnung, bevor es zu spät ist.
Because we like non-fiction. We like non-fiction and we live in fictitious times. We live in the time where we have fictitious election results.
Radio Lora auf 92.4. Unsere Hörer erfahren mehr.
Marx selbst hatte schon die Rezeption seines Werkes zu seiner Zeit oft mit Entsetzen konstatiert und sich gegen viele der wohlmeinenden Mitstreiter zur Wehr gesetzt. Er wandte sich eindeutig und explizit nicht nur gegen Bakunin und gegen seine Schwiegersöhne Charles Loquet und Paul Lafargue, sondern vor allem gegen die Anführer der Arbeiterbewegung und geistigen Väter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, besonders gegen Ferdinand Lassalle. Er schrieb am Ende seiner Kritik des Gothaer Programms, bei der Auseinandersetzung hierüber habe er um seine Seele kämpfen müssen. Was diese Marxisten als Marxismus ausgaben, brachte ihn zu dem Satz: Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin. Es ging bei dieser Auseinandersetzung um das Verhältnis zur Arbeit selbst, die von der Arbeiterbewegung zu einem Wesen für sich, zur Quelle alles Reichtums verklärt wurde. Marx hatte schon in seinen frühen Schriften darauf hingewiesen, dass Arbeit nur in Einheit mit menschlichen Bedürfnissen gesellschaftlich wirklich ist und daher lediglich Gegenstand der Ökonomie, der Wissenschaft, von minimalem Arbeitsaufwand sein kann. Und er hat Reichtum als das Dasein der Bildungsgeschichte der menschlichen Sinne dargestellt, ihm eine weit umfassendere Substanz zugewiesen. Die Selbstblockade der sozialistischen Bewegungen begründete sich wesentlich an der falschen Rezeption des marxischen Arbeitsbegriffs als Verständnis der Arbeit überhaupt als die Quelle allen Reichtums. So steht es im Gründungsstatut der sozialistischen Arbeiterbewegung, dem Gotha-Programm. Es beinhaltet, dass die menschliche Gesellschaft selbst durch die Arbeit definiert, Gesellschaft also als eine Art Arbeitsanstalt aufzufassen sei, die sich überhaupt als Organ einer Arbeitermacht darzustellen hätte. Marx hatte ein solches Gesellschaftsverständnis Zeit seines Lebens bekämpft. In einem Streit mit Lassalle zum Gotha-Programm der SPD wurde die Auseinandersetzung über die Verherrlichung der Arbeit als Quelle allen Reichtums besonders deutlich. Im Entwurf von Lassalle heißt es, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur, und da nutzbringende Arbeit nur in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft möglich ist, gehört der Ertrag der Arbeit unverkürzt nach gleichem Rechte allen Gesellschaftsgliedern.
Im Gründungsprogramm der SPD wird Arbeit also nicht nur als ein Moment der Bildung von Reichtum aufgefasst, sondern als deren ureigenste und wesentliche Quelle, aus welcher abzuleiten ist, dass Arbeit die wahre Grundlage der Gesellschaft überhaupt sei und der Ertrag der Arbeit daher auch weiterhin ein gesellschaftliches Machtpotenzial darstelle, der allen Gesellschaftsgliedern zuzuteilen wäre, wenn sie denn auch genügend arbeiten. Gesellschaft wird damit ihres wirklichen Gehalts beraubt, die Grundlage menschlichen Lebens, menschlicher Bedürfnisse, Kultur und Lebensvielfalt zu sein, und wird zu einem Subjekt der Arbeit, zur Verteilerin von Arbeit und deren Produkten reduziert, welches mit der Funktion des Kapitals im Grunde identisch ist. Marx schrieb hierzu: Schöner Schluss. Wenn die nutzbringende Arbeit nur in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft möglich ist, gehört der Arbeitsertrag der Gesellschaft und kommt dem einzelnen Arbeiter davon nur so viel zu, als nicht nötig ist, um die Bedingung der Arbeit, die Gesellschaft, zu erhalten. Dies aber war die Grundlage des Realsozialismus in West und Ost. Und dagegen hatte sich Marx mit seiner Kritik an Lassalle 1875 vehement gewehrt. Zitat Marx: Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten, denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Er kann nur mit ihrer Erlaubnis arbeiten, also nur mit ihrer Erlaubnis leben. Solche Sklaverei wurde denn auch von den Sozialdemokraten als Selbstverwirklichung durch Arbeit verkauft. Indem auf diese Weise Arbeit zu einem rein politischen Begriff der Selbstverwirklichung wurde, war zugleich der Begriff der Arbeit naturalisiert, zu einer ewigen Wahrheit, zu einer Lebenshaltung, in welcher Arbeit nicht mehr als Moment von Lebensäußerung begriffen, sondern zum Wesen einer Selbstverwirklichung und damit das Proletariat zum gesellschaftlichen Subjekt der Emanzipation verklärt wurde.
Und dessen Subjektivität soll aus dem Nutzen der Arbeit hervorgehen, aus einem bloßen Nützlichkeitsdenken, das alles negiert, was sinnreich ist, zum Beispiel Kunst, Schönheit, Vielfalt, Gedächtnis, ja Denken überhaupt. Dazu bemerkt Marx in seiner Kritik an Lassalle: Was ist nutzbringende Arbeit? Doch nur die Arbeit, die den bezweckten Nutzeffekt hervorbringt. Ein Wilder, und der Mensch ist ein Wilder, nachdem er aufgehört hat, Affe zu sein, der ein Tier mit einem Stein erlegt, der Früchte sammelt und so weiter, verrichtet nutzbringende Arbeit. Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert, schreibt Marx im Kapital. Aber dieser stellt lediglich die bloße Einzelheit der Dinge dar als Form ihrer Vereinzelung, wie sie ohne ihre gesellschaftliche Wirklichkeit gar nicht existieren könnten. Diese vereinzelte Darstellungsform der Arbeit reduziert auf ihren nutzbringenden Gehalt. Zu einer Gesellschaftsform zu verallgemeinern, gibt den folgenschweren Grund für einen noch weitergehenden Fehler in der Rezeption der marxischen Wissenschaft, besonders in der Kritik der politischen Ökonomie der Arbeitswertlehre.
Muss er nicht das Gras wegschneiden? Da in dem Mut, den kann er treiben.
Wer nicht begreifen kann, wie sich in einem wahren Verhältnis eine Abstraktion vollzieht, sieht den Wert, also die Realabstraktion, die dabei mächtig wird, selbst nur als Erscheinungsform von Arbeit und versteht das Kapital von Marx als eine Theorie des Arbeitswerts. Hiernach wird alles, was entsteht, lediglich als Wertform der Arbeit begriffen, und es geht dann beim Wertbegriff um eine Totalisierung der Arbeit, nämlich, dass diese den ganzen Inhalt der Wahrheit ausmacht, für welche die Waren nur bloße Erscheinungen sind. So stellen diese auch lediglich das vereinzelte Dasein des Arbeitsprozesses allgemein dar, den Nutzen, den die Verausgabung von Arbeitskraft eben im Einzelnen immer hat. Dies ist eine Denkform, die in der bürgerlichen Phänomenologie geläufig ist. Der Gebrauchswert der Ware selbst ist dann reduziert auf dieses, nämlich eigentlich die Existenzform einer konkret nützlichen Arbeitskraft zu sein, aber durch die Äquivalenz der Geldform, durch den Tauschwert, auch missbraucht zu werden. Eigentlich wäre demnach alles schön und gut, soweit es Gebrauchswerte als Produkte nützlicher Arbeiten gäbe, und schlecht, wenn diese von den falschen Besitzern, den Kapitalisten, angeeignet werden. Arbeit reduziert sich dann auf menschliche Tätigkeit schlechthin, die eigentlich zwischen Aufwand und Genuss vermittelt, wenn man sie der Verwendung durch das Kapital entziehen kann. Arbeit selbst gilt als allgemeiner Nutzen für Mensch und Gesellschaft, wie sie ja auch als Quelle allen Reichtums gegolten hatte. Diese Verklärung der Arbeit und ihre Reduktion auf eine nutzbringende Funktion beruht auf einer Fehlinterpretation des Verhältnisses von Lohnarbeit und Kapital, wonach die Arbeit an sich, wäre sie nur richtig in ihrem vollen Zeitaufwand entlohnt, für alle Beteiligten gut wäre. Es müsste demnach nur das gerechte Geld, ein richtiges Arbeitsgeld, zirkulieren. Es müsste die unbezahlte Arbeit, also die Arbeit für das Mehrprodukt, das sonst als Mehrwert erscheint, abgeschafft werden, alle Arbeit durch Arbeitszettel bezahlt und damit eine gerechte Arbeit, eine Arbeit, die ihrem Produktwert entsprechen soll, ermöglicht werden. Und der eigentliche Produktwert, das wissen wir von Marx, stellt sich ja in der Arbeitszeit eben dar. Die Arbeit selbst stelle demnach schon die Grundlagen einer menschlichen Gesellschaft dar, die lediglich von den Geiern auf dem Kapitalmarkt verfälscht würde. Dass Arbeit überhaupt eine Wertform annehmen muss, bleibt unbenommen, weil solcher Wert lediglich eine konkrete Verrechnung der allgemein notwendigen Arbeitszeit und eben dann gerecht wäre, wenn jeder Mensch gleich viel Arbeitszeit aufwenden müsste. Und so ging es in der DDR tatsächlich darum, dem Wertgesetz gerecht zu werden, es als Maßstab der Produktion durchzusetzen, also nichts anderes zu tun, als das Kapital eben auch, nur dass das Kapital durch den Arbeiter- und Bauernstaat, Planung und Management durch die Partei und Geld und Fortkommen durch die sozialistische Gesinnung ersetzt wurde. Auch dies wurde schon von Marx öfter aufgegriffen und kritisiert. Die Abstraktion der Arbeit liegt in der Arbeitszeit selbst und die kann gar nicht konkret werden. Es würde überhaupt kein Mehrprodukt entstehen oder ein nur sehr mäßiges, das man durch Gesinnung und Propaganda erzielen kann. Und die Gesellschaft würde niedergehen, weil sie sich nur nach den konservativen Bedürfnissen richten könnte und nur deren Mief vervielfachen würde. Auch das war schon vor 160 Jahren bekannt. Es ging Marx nie um eine bloße Formveränderung des Entgeltungsverhältnisses oder des Arbeitsprozesses, sondern um die radikale Demokratisierung des ganzen gesellschaftlichen Verhältnisses, worin alle Momente im Akt einer gesellschaftlichen Willensbildung beschlossen und bestätigt werden. Aber sein eigenes Hauptwerk, das Kapital, wurde dahingehend verwendet, dass es nichts anderes als eine Arbeitswertlehre sei, also die Lehre, dass das Wesen des menschlichen Reichtums in der Arbeit läge, die ihn geschaffen hat, und dass das Kapital nur deshalb verwerflich sei, weil es den Arbeitern nicht den ganzen Wert ihres Produkts überlassen würde. Das stimmt zwar, aber Marx hätte sein Buch nicht mit der Ware als Formbestimmung der Produktion beginnen müssen, um eine solche konkrete Arbeitszeitbestimmung als sozialistische Erkenntnis auszugeben. Er hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Wertgröße als gesellschaftlich durchschnittlich erforderliche Arbeitszeit längst schon von Adam Smith entdeckt worden war und dass eine hieraus entwickelte sozialistische Arbeitszeit-Geldlehre, wie zum Beispiel die von Ricardo, eine bloße Fixation der Machtbestimmungen der Arbeiterverwaltung bleiben müsse. Bei Marx aber geht es nicht um einen Wert, welcher die Arbeit erbringt, sondern um Wert als Begriff eines gesellschaftlichen Lebensverhältnisses, der als Abstraktionsmacht der entsprechenden Gesellschaft zu begreifen ist. Die Wertsubstanz als abstrakt menschliche Arbeit, also tote Arbeit. Der Wert ist demnach nicht nur ein Maß des Geldes und von daher auch der Lohnarbeit, sondern vor allem abstrakte Substanz aller gesellschaftlichen Beziehungen in den Gesellschaften, worin der Warentausch den gesellschaftlichen Zusammenhang bestimmt. Die Wertgröße ist deshalb die durchschnittlich menschliche Arbeitszeit, worauf sich die Herstellung der Waren reduziert, weil ihre Effektivität ausschließlich in der Austauschbarkeit ihrer Produkte bestimmt ist, weil also die menschliche Arbeit auf ihre abstrakte Substanz, auf die bloße Tatsache, Arbeitsprodukte zu sein, reduziert und auch quantitativ hierdurch bestimmt wird. Wert realisiert sich in beidem, in der Produktion und der Konsumtion, und ist im Warentausch sowohl vermittelt wie begründet, weil sich Produktion und Konsumtion im Tausch zueinander verhalten. Weil und sofern die Menschen keine gesellschaftliche Form ihrer Beziehung materiell und politisch entwickeln, werden sie ihre Produkte nur durch Warentausch aufeinander beziehen können. Dies ist dann immer eine Vermittlung, die alles bestimmt, die Elementarform dieser Gesellschaft. Von daher existiert der Arbeiter wie auch der Gebrauchswert der Waren selbst nur unter dieser Bestimmung. Eine Umkehrung hiervon, indem das Arbeit und Gebrauchswerte einfach und unbenommen allen Menschen nahe kommen können, gibt es nicht, weil die Trennung von Arbeit und Konsum und nicht die Naturalform des arbeitenden Menschen und die Naturalform eines Produkts gesellschaftliche Beziehungen ausmachen kann. Es ging Marx also nicht um eine Naturalisierung eines komplexen gesellschaftlichen Verhältnisses, um eine neue Abstraktion, wie sie ja auch lebhaft vom deutschen Faschismus beispielsweise zur Begründung eines Kulturstaats aufgegriffen worden war, sondern um eine konkrete Gesellschaftlichkeit der Menschen. Der Wert war der Inbegriff einer abstrakt gesellschaftlichen Vermittlung, die dahin treibt, so zitiert Marx Goethes Faust, dass alles, was entsteht, nur Wert ist, dass es zugrunde geht. Es ist ein teuflisches Prinzip.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Runter mit den Niedriglöhnen, Rente mit 90, nie wieder Sozialstaat und ein dreifach hoch der 80-Stunden-Woche.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Ihr seid schließlich Deutschland.
Ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht.
Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Marx verstand unter der Emanzipation der Arbeit nicht die Verwirklichung des Arbeiters als Subjekt, sondern die Überwindung der objektiven Bestimmtheit der Arbeit als Form eines gesellschaftlichen Subjekts der Fremdbestimmung, die Aufhebung ihrer Klasseneigenschaften. Er befand das genau umgekehrt, wie es die Arbeitswertlehre besagt, als er schrieb: Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder Mensch ein Arbeiter. Und produktive Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft zu sein. Die Diktatur einer Klasse der Arbeit wäre demnach unsinnig, kann es doch nur darum gehen, die Formbestimmung der Arbeit zu einer Klasseneigenschaft aufzuheben. Wie kam es dazu, dass Marx und Engels den Begriff von der Diktatur des Proletariats, der zu jener Zeit virulent war, dennoch übernahmen, wenn auch als Zwitter, als Bezeichnung einer Übergangsgesellschaft? Mit diesem Begriff sollte ein geschichtliches Dilemma aufgelöst werden, in welchem sich eine Gesellschaft befindet, die in ihrer Ökonomie ihr ganzes Material besitzt und in ihrem Staat ihre ganze gesellschaftliche Gewalt. Das Machtmonopol des Staats erscheint demnach erstmal nur durch ein umgekehrtes Machtmonopol aufhebbar zu sein, das immerhin zugleich das Subjekt der gesellschaftlichen Materiatur ist, also das Potenzial der Verfügungsfähigkeit über die Produktionsmittel verkörpert.
Es ist aber in der Tat ein Dilemma, dass dieses Potenzial nur die Gewalt des Nutzens von Arbeit verkörpern kann und damit noch ganz in der Form der Klassengesellschaft gefangen ist und an und für sich nichts zum Inhalt hat, was darüber hinausweist. Es geht hier eigentlich nur um Vorstellungen von der Verwirklichung einer geschichtlich notwendigen Veränderung, die zugleich ihre kommunale Wirklichkeit noch nicht erkennen kann. Schon mit dem Begriff Kommunismus war aber diese Erkenntnis angelegt. Nicht die Materiatur der nützlichen Arbeit, das Proletariat der alten Gesellschaft kann diese überwinden. Die Aufhebung der Klassengesellschaft ist nur durch die Verwirklichung aller gesellschaftlichen Inhalte möglich, die als konstitutiver Zusammenhang einer menschlichen Gesellschaft schon vorliegen. Die noch brüchigen Momente eines demokratischen Gemeinwesens, worin die Beziehungen, die Arbeits- und Verkehrsformen der Menschen offen und durchsichtig, also in die materielle wie politische Form eines Gemeinwesens gebracht werden müssen, einem Gemeinwesen, worin aller Reichtum einer Region, einer Kultur oder eines globalen Zusammenhangs gesellschaftliche Form bekommt. Darin erst können die Menschen ihre Bedürfnisse zu einer gesellschaftlichen Arbeitsform bringen, vielleicht als eine Art Vertragsgesellschaft, in welcher der politische Wille zugleich die Gesellschaftsform von Bedürfnissen und ihrem entsprechenden Arbeitsbedarf ist und als solcher auseinanderzusetzen wäre. Marx schrieb das schon in seinen frühesten Schriften. Es wird sich endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt. Es wäre dies die Auflösung des Widerspruchs der bürgerlichen Demokratie, dem Widerspruch zwischen ihrer repräsentativen Form und der von ihr ausgegrenzten materiellen Inhaltlichkeit in eine so materiell wie politische Demokratie. Dies weist in ihrem Verwirklichungsprozess über sich hinaus und kann nicht national bleiben. Sie kann materiell und politisch nur in den einzelnen Kommunen wie auch in den überkommunalen und internationalen Beziehungen vollständig sein. Eine Art internationaler Kommunalismus.
Wenn ich den Armen zu essen gebe, dann nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum die Armen kein Essen haben, nennen sie mich einen Kommunisten. Dom Helder Camara, Brasilien.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Aber der Spaß oder nicht?
So, das war's nun mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet dem folgen. Wenn nicht, schaut doch auf die Kulturkritik.net. Da ist das Ganze abgedruckt, also sowohl zu lesen als auch nochmal als Audiodatei zu hören. Unsere nächste Sendung ist dann am 11. April um 19 Uhr. Bis denn also, tschüss.